Liebe Gemeinde, Totensonntag oder Ewigkeitssonntag, was ist denn nun richtig? Vielleicht auch irgendwas dazwischen? Wir wissen es nicht so richtig, aber wir machen uns auf den Weg und auf die Reise, das zu ergründen. Und ich möchte dich herausfordern, einmal kurz die Augen zu schließen und dir etwas vorzustellen. Ich sehe ein Bild, es ist bunt, es ist leuchtend in allen Regenbogenfarben, so richtig grell. Farbe an Farbe, Neon an Neon, leuchtend. Es weist den Weg, denn die Farblinien, sie zeichnen etwas. Sieht fast aus wie eine Tür, die dir den Weg weist, die einen Übergang markiert, etwas, wodurch du hindurchgehen kannst und dahinter etwas ganz Neues auf dich wartet. Stell dir diese Tür in diesen neonleuchtenden Farben einmal vor. Und jetzt darfst du die Augen öffnen. Na, hast du dir das so vorgestellt oder war da ein ganz anderes Bild bei dir im Kopf? Ich habe es versucht zu beschreiben, wie dieser Durchgang, diese Tür in den Regenbogenfarben wohl aussehen kann, mit meinen eigenen schwachen Worten. Ich war nie gut in Kunst und in Bildbeschreibung, aber ich habe es versucht. Und trotzdem sieht das Bild, obwohl es so schön ist, ganz anders aus. Und vielleicht war das Bild, was du in dir drin hattest, für dich viel schöner als jetzt das, was da vorne ist. Jetzt stellen wir uns mal vor, wir wären von Geburt an blind. Ihr habt jetzt nur kurz die Augen zugemacht, aber stellt euch vor, ihr wärt von Geburt an blind. Was hättet ihr wohl gesehen, wenn ich euch dieses Bild beschrieben hätte? Ihr habt nie zuvor eine Farbe gesehen, nie zuvor die Herrlichkeit, die Farben in dieser Welt ausmachen. Ihr habt nie zuvor eine Tür gesehen, ihr habt sie vielleicht betastet, vielleicht mit irgendwie versucht zu begreifen. Ihr wisst, da ist eine Klinke dran. Also hättet ihr wahrscheinlich auch eine Tür mit Klinke vorgestellt, da ist nun keine. Mit der Ewigkeit ist es so, wie als wenn wir blind wären von Geburt an und jemand würde es uns ein riesengroßes, fantastisches Bild beschreiben. Eine Tür, durch die wir am Ende des Lebens gehen. Und eigentlich übersteigt das unsere Vorstellungskraft. Es ist mehr wie ein Traum, mehr wie etwas, was wir gar nicht richtig greifen können, wo wir vielleicht das Gefühl entwickeln, das ist etwas total Großartiges und doch bleibt es uns ja irgendwie verborgen. Wir können uns unsere Vorstellung davon machen, aber begreifen und ergreifen, wie großartig das ist, das kriegen wir nicht hin, weil wir es einfach nicht kennen, weil uns das wie in einem Traum vorkommt. Wir können uns höchstens auf den Weg machen dahin, auf den Weg machen, das zu ergründen. Und dazu kann uns heute vielleicht der Predigttext ein wenig weiterhelfen. Er steht in Psalm 126 und ich lese ihn vor. Ein Wallfahrtslied. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen gute Samen. Und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Soweit der Psalm. Es ist kein langer, kein großer Psalm, kein Psalm 119 mit irgendwie 1000 Versen, sondern 6 reichen aus. 6 reichen aus und der Psalm beginnt mit einem Wallfahrtslied. Da scheinen Menschen unterwegs zu sein auf einer Reise, sich auf den Weg gemacht zu haben oder sich zumindest auf den Weg machen zu wollen. Es ist eine Reise, die ein Ziel hat. Es ist eine Reise, wie sie auch unser Leben eins ist. Ständig auf dem Weg, ständig dabei, den Alltag unter die Füße zu bekommen, ständig dabei, irgendwohin unterwegs zu sein. Schön, dass ihr euch auf den Weg hier in diesen Gottesdienst gemacht habt. Das freut mich ganz besonders. Und das Leben hat sein Auf und Ab auf dieser Reise und an vielen Momenten wissen wir gar nicht, wo es hingeht. Und auch die Reise vom toten Sonntag zum ewigen Sonntag ist so ein Weg, den Menschen gehen, auch innerlich. Wenn wir Abschied nehmen von Menschen, die wir lieb haben, von Menschen, die wir gern haben, von Menschen, mit denen wir viel Zeit im Leben verbracht haben, dann beginnt ein ganz besonderer Weg für uns, ein innerlicher, ein Trauerprozess. Psychologen teilen den dann schön in 4 Phasen ein, alles super, aber wir müssen ihn halt gehen, den Schmerz aushalten, Abschied nehmen, manchmal auch wütend sein. Wir gehen diesen Weg in der Trauer, wir gehen diesen Weg, weil unser Leben endlich ist. Dieser Psalm, er ist an das Volk Israel geschrieben. Und das Volk Israel zu der Zeit lebte in Gefangenschaft in Babylon. Und zwar nicht erst seit gerade eben, sondern schon in der x-ten Generation. Die Bibelforscher gehen davon aus, es muss ungefähr die 4. oder 5. Generation gewesen sein, in der das Volk Israel in Babylon gelebt hat. Und sie fühlten sich gar nicht so auf dem Weg, sondern der Weg war immer der gleiche. By the rivers of Babylon we sat down and cried. So hat es mal eine bekannte Band formuliert. Bei den Flüssen von Babylon saßen wir da nieder und schrien und weinten. So steht es auch in der Bibel. Immer wieder das Gleiche. Keine Perspektive, auf dass sich irgendwas ändert. Und eine Generation nach der anderen, sie verschwindet einfach, weil sie stirbt. Sie sind gefangen. Paola, bitte die nächste Folie. Machst du die nächste? Danke dir. Gefangen. Es sind nicht sie, die darüber bestimmen, wann sie wieder frei sein werden. Es sind nicht sie, die darüber bestimmen, was sie tun und was sie lassen können, sondern das Leben in Babylon und die Babylonier. Sie erleben Tod und Leid und Gefangenschaft. Ihr Leben wird von anderen festgesetzt und es steht immer wieder in der Gefahr, dass die, die über sie herrschen, einfach sagen, wir haben die Schnauze voll von euch, geht weg. Oder sie sogar töten. Gefangenschaft ist etwas, was viele Menschen auch in ihrem Leben wahrnehmen. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben unser eigenes Leben nicht in der Hand. Klar, wir können dafür sorgen, dass es uns gut geht. Wir können dafür sorgen, dass wir morgens ordentlich frühstücken, damit unser Körper am Tag genug Energie hat. Wir können viel für Gesundheitsvorsorge betreiben. Wir können nicht nur gesund leben, sondern auch genug schlafen. Aber ob und wann unser Leben endet, das liegt nicht in unserer Hand. Dass es irgendwann endet, ist Realität, zumindest hier auf Erden. Und auch wann, das liegt nicht in unserer Hand. Und wir hatten gestern hier ein Poetry-Event, was mega cool war, mega schön. Und die beiden, die hier vorne auf der Bühne waren, die eine hat Klavier gespielt und gesungen und die andere hat lyrische Texte vorgelesen, haben es auch noch mal so formuliert. Wir haben unser Leben nicht in der Hand. Wir können das Beste draus machen. Wir dürfen und sollen dankbar sein für das Leben. Aber im Endeffekt sind nicht wir, die darüber bestimmen. Von daher sind wir den Gefangenen in Babylon in diesem Leben eigentlich gar nicht so unähnlich. Denn spätestens am Ende hat der Tod das letzte Wort. Gefangen in diesem Leben, gefangen von anderen festgesetzt. Und ob das jetzt unbedingt Gott sein muss, der uns nach einem erfüllten Leben in die Ewigkeit beruft, oder der Autofahrer, der uns einfach auf dem Fahrrad übersieht. Wir haben das Leben nicht in der eigenen Hand. Aber der Text eröffnet eine Perspektive, nämlich, dass es einen Traum gibt. Etwas, was so unvorstellbar ist wie der Eingang, den ich euch am Anfang gezeigt habe. Und der Text sagt, wir werden sein wie die Träumenden. Jetzt musst du einen zurückgehen, Paula, ich hatte es in der falschen Reihenfolge, danke. Ein Traum, der zu schön ist, um wahr zu sein. Ein Traum, der sagt, es gibt einen Ort, der außerhalb dieser Gefangenschaft liegt. Ein Ort der Freiheit. Ein Ort, wo Leben in Fülle genießbar ist. Ein Ort, der zu schön ist, um wahr zu sein. Ich nenne das meinen Sehnsuchtsort. Menschen, die mich schon über die Ewigkeit haben Predigt hören, wissen, dass ich das meinen Sehnsuchtsort nenne, weil das ist mein Sehnsuchtsort. Ein Ort, wo ich frei bin, wo Tod, Leid, Not und diese Unverfügbarkeit des Lebens überwunden sind. Ja, und das sehen auch schon die Gefangenen hier in Babylon. Wenn der Herr die Gefangenen erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Als Christen und Christen hoffen wir auf die Ewigkeit. Bei all dem Schmerz und der Trauer über die, die sterben, über die, die nicht mehr sind, hoffen wir darauf, dass es einen Ort geben wird, der über jeder Vorstellungskraft liegt. Wenn ich mich mit Atheisten unterhalte oder mit Menschen, die nicht an Gott glauben oder nicht des christlichen Glaubens sind, fragen sie mich häufig, beweis mir doch die Ewigkeit. Habt ihr schon mal versucht, die Ewigkeit zu beweisen? Das geht nicht. Es kann nicht gehen. Es ist ein Ort, der so unvorstellbar groß ist, so unvorstellbar gut, so unvorstellbar lebensfreundlich, dass nichts auf der Erde daran kommt. Es ist ein Traum, in dem ich gerne erwachen will. Denn an diesem Ort geschieht etwas, was durch und durch positiv ist. Folie, die nächste Folie, also die übernächste dann. Genau. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Da wird man sagen unter den Völkern, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Das ist das Ziel des Glaubens. Dass es einen Sehnsuchtsort gibt, den es nicht nur gibt, den wir nicht nur träumen können, der größer ist als alle unsere Vorstellungen, sondern, und das ist die Hoffnung, die ich habe über alle unsere Verstorbenen, dass sie mittlerweile viel am Lachen sind. Dass sie sich viel am Freuen sind. Auch wenn wir hier auf der Erde trauern, und das ist gar nicht so leicht im Kopf und emotional hinzubekommen, zu sagen, es gibt einen Ort, wo Menschen, wo die Menschen, über die ich gerade weine, so fröhlich sind, wie sie es nie auf der Erde waren. Ein Ort, wo sie so erfüllt sind, wie sie es nie auf der Erde waren, während ich hier mich so unerfüllt fühle, weil mir ein Mensch fehlt und ein Stück weggenommen ist. Ein Ort, wo Menschen Gott dafür loben, dass sie endlich bei ihm sein dürfen, während ich sage, Gott, warum hast du sie nicht noch länger leben lassen? Und das auszuhalten und diese Perspektive auszuhalten und dann zu sagen, eigentlich freue ich mich da auch total drauf. Wenn das Ewigkeit ist, ich habe keine Selbstmordgedanken, keine Angst, ich möchte lange auf dieser Erde leben. Aber wenn das der Ort ist, wenn das die Hoffnung ist, die ich in meinem Herzen habe, dass Menschen, die jetzt bei Jesus Christus sind, bei Gott sind, dass die lachen, die ihre Zunge voll Rühms ist, dass da Freude ist, dass da kein Tod, kein Leid, kein Geschrei, nichts ist. Wenn die da jetzt schon sind, Halleluja. Und da möchte ich auch hin. Da möchte ich hin. Das ist, und das Geniale finde ich, dass der Glaube an Christus, der Glaube, wie wir in unserer Kirche leben, wird häufig so negativ dargestellt. Du musst, du darfst nicht, ist alles zu ernst, 10.30 Uhr Gottesdienst, da sitzt ihr still in den Reihen und dann müsst ihr irgendwem vorne zuhören, der euch irgendwas erzählt. Und das ist immer ganz ernst. Aber das eigentliche Ziel des Glaubens ist doch eigentlich genau das. Nämlich Freude und Lachen und Leben in Fülle. Das ist das, was das Ziel des Glaubens ist. Das ist das, was Erlösung heißt. Erlösung heißt nicht mit runtergezogenen Mundwinkeln rumzurennen, sondern fröhlich zu sein in Jesus. Das ist der Weg vom Totensonntag zum Ewigkeitssonntag. Es ist eine Tür, durch die wir gehen, eine Verschiebung der Perspektive, ein traurig sein, während wir fröhlich sind. und ein Fröhlichsein, während wir noch traurig sind. Und das kriegen wir Menschen emotional schlecht hin. Aber Gott lädt uns ein, uns auf den Weg zu machen, diese Perspektive des Ewigkeitssonntag zu erleben. Und weil wir Menschen das so schlecht hinkriegen, braucht es dafür immer wieder ein Wunder. Ich glaube, wir Menschen können das nicht aus uns selbst heraus. In unserem Text ist ein kleines Gebet eingefügt in Vers 4. Und du kannst schon mal genau das nächste Bild zeigen. Auf einmal betet der Beter nämlich, Herr, bringe unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Und ich denke, Bäche im Südland klingt nach Herr der Ringe, ist super. Da fließen so schöne Bäche an Bergen vorbei. Aber wer sich in Israel ein bisschen auskennt, weiß, dass das Südland Wüste ist. Negev-Wüste. Harte, unwirtliche, lebensfeindliche Wüste. Damals und heute. Das heißt, was der Beter betet, ist eigentlich etwas total Unmögliches. Etwas, was in menschlichen Maßstäben nicht möglich ist. Und was nur Gott deswegen kann. Nämlich Bäche quer durch die Wüste fließen zu lassen. So wie wir das nur schwer können, weil wir uns die Ewigkeit nicht vorstellen können. So sehr sich das unser Leben manchmal wie Gefangenschaft und Wüste anfühlt und der Tod von geliebten Menschen uns so sehr daran erinnert, so sehr hoffen und wissen wir um das Wunder, dass Gott auch durch die tiefste, kärgste Wüste unseres Lebens Bäche fließen lassen kann. Und ich glaube, es ist tatsächlich kein Zufall, dass Johannes, als er Jesus ankündigt, das wo tut? In der Wüste. Ich sehe das als ein Bild dafür, dass wenn wir an Jesus Christus glauben, dass unsere Wüste durchzogen wird von dieser Ahnung von der Ewigkeit. Die Ahnung von der Ewigkeit, das, was wir noch nicht sehen können. Und das können wir nicht selber, diese Freude in der Trauer oder die Trauer in der Freude, das können wir nicht selber, aber Gott kann das in unserem Herzen bewegen. Und er möchte es bewegen. Er möchte mitten in dem, was unser Leben so schwer macht, was unseren Abschied so schwer macht bei Menschen, möchte er Bäche fließen lassen. Mitten in dieser Wüste. Und ihr wisst, was passiert, wenn Bäche durch Wüste fließen? Es fängt auf einmal an zu blühen. Es gibt so Zeitraffer-Videos bei YouTube, ich wollte euch vielleicht eins mitbringen, aber ich fand es dann zu lang und das ist krass. Guckt es mal bei YouTube euch an, ja, wenn Wasser durch die Wüste fließt, wie schnell da auf einmal Pflanzen. Es entstehen Oasen, es entstehen Hoffnungszonen und auf einmal wird aus einer Wüste ein Paradies. Im wortwörtlichen und im übertragenen Sinne. Und ja, da sind Tränen. Da sind Tränen. Und es ist so, dass wir das noch nicht sehen, was daraus vielleicht werden kann. Ein letztes Bild, was der Text benutzt. Die mit Tränen sehen, werden mit Freuden ernten. Das ist ein ganz berühmter Spruch, den findet man auch auf so manchen Bibelkalendern. Es geht weiter. Sie gehen hin und weinen und tragen gute Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Ich habe mich gefragt, warum sät man denn mit Tränen? Ich finde, sehen ist eigentlich total die schöne Aufgabe. So ein Feld, was da so vor einem liegt und dann geht man darüber und sieht und sät und sagt sich, aus dir wird eine schöne Pflanze und aus dir wird auch eine schöne Pflanze. Und wenn ihr im Garten schon mal so Rosen gesät habt, dann habt ihr vielleicht schon im Kopf, was Schönes daraus werden kann. Aber tatsächlich war zu der Zeit, wo der Psalm geschrieben wird, die Aussaat eine Trauerzeit. Die Aussaat war unter den Völkern damals eine Trauerzeit. Da haben die Leute, heute würden wir uns da schwarze Klamotten anziehen und würden weinend durch die Gegend rennen und so weinend unsere Aussaat da rauswerfen. Wisst ihr warum? Weil die Menschen damals darauf angewiesen waren, dass aus dieser Aussaat auch etwas entsteht. Und Saatgut war wahnsinnig kostbar. Nicht so wie heute, es ist immer noch kostbar, aber wir haben davon im Überfluss, nicht so wie damals, nicht so wie heute, aber damals war das wahnsinnig kostbar. Und das Risiko, damals etwas wegzugeben, was wahnsinnig kostbar ist und nicht zu wissen, was daraus wird, hat in den Menschen Trauer ausgelöst. Etwas wegzugeben und nicht zu wissen, was daraus wird, wird aus diesem Korn, was ich da in die Erde sehe, wirklich etwas oder verhungere ich im nächsten Sommer, war eine Trauerzeit. Und der Text sagt uns, die etwas von sich weggeben, einen geliebten Menschen, etwas, was ihnen wertvoll ist über alles, die sehen etwas, was sie später mit Freuden ernten werden. Jeder Mensch, der stirbt und geht, sät etwas, was er am Ende mit Freuden ernten wird. Jesus Christus sagt, das Korn muss erst in die Erde fallen und sterben, damit Leben aus ihm entsteht. Wenn wir sterben, dann säen wir mit Tränen. Unser irdisches Leben ist vorbei, aber wir werden mit Freuden ernten. Wir werden eine Herrlichkeit erleben, die über allen Verstand geht. Wir werden gute Samen tragen und wir dürfen bei Gott sein. Interessant ist, dass der Friedhof in vielen Kulturen und in den Kirchen immer noch Gottesacker genannt wird. Und dass bei der Beerdigung, und ich sage das auch bei Beerdigung, am Grab gesagt wird, es wird gesät, verweslich, aber es wird auferstanden, unverweslich. Was meint das? Ein Mensch wird in die Erde gebettet, weil er gestorben ist. Und das irdische Leben ist vorbei. Aber wir leben von der Hoffnung, dass wenn dieser Mensch aufersteht, also bei Jesus Christus ist, ewiges Leben beginnt. Ihr Lieben, vielleicht ist heute Saatzeit. Vielleicht erlebst du die ganze Wucht des Lebens auf dieser Reise, Gefangenschaft, vielleicht auch Krankheit, Not, Schmerzen. Vielleicht hast du einen geliebten Menschen dieses Jahr verloren. Aber dieser Text sagt ihr, wir dürfen in einer hohen Erwartungshaltung leben. Nämlich, dass Freudenzeit sein wird. Freudenzeit bei Jesus Christus. Das ist unsere Hoffnung. Das ist unsere Hoffnung, dass nach all dem ein Leben auf uns wartet in Ewigkeit. Dass das da wahr wird, was auch in der Offenbarung versprochen wird, er wird abwischen alle Tränen. Es wird der Tod nicht sein, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Und ja, vielleicht sind wir da ein bisschen wie Blinde, denen Farbe beschrieben wird. Vielleicht fällt es uns schwer, das zu sehen, uns das vorzustellen. Aber das heißt nicht, dass es nicht real ist. Nur weil ich mir etwas nicht vorstellen kann, heißt es nicht, dass es das nicht gibt. Und das nennt sich dann Hoffen. Und ihr Lieben, wir hoffen. Wir sind Hoffnungsmenschen. Wir hoffen, dass es Farbe gibt, auch wenn wir sie noch nie gesehen haben. Wir hoffen, dass es Töne gibt, auch wenn wir sie noch nie gehört haben. Wir hoffen, dass es Wasser in der Wüste gibt, auch wenn es noch so unreal ist. Wir hoffen auf ein Leben nach dem Tod in Ewigkeit. Wir hoffen, weil wir auf dem Weg sind, auf dem Weg mit Jesus Christus. Eine andere Wallfahrt als damals, auf einem Weg vom Totensonntag zum Ewigkeitssonntag. Ich bete. Herr unser Gott, das Träumen fällt uns manchmal auch schwer. Wir haben unseren Alltag vor Augen, der manchmal ganz irdisch und oft belastet ist. Aber so ist das in der Saatzeit. Da gibt es Arbeit und Anstrengungen und auch Enttäuschungen. Du aber richtest unseren Blick auf die Erntezeit. Da ist Ausruhen und Erholen, Zufriedenheit, Freude und Lachen, Loben und Danken. Und guter Gott, wir sind gewiss, es wird sein wie im Traum. Hab Dank, dass du uns schon jetzt ein wenig davon träumen lässt. Das macht das Leben leichter und den Alltag erträglicher. So kommt schon etwas von der ewigen Freude in unser vergängliches Leben. Guter Vater, danke, dass du da bist und auch am Ende noch da bist, um unseren Traum zu erfüllen. Amen.